Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. DRS 3 Fokus.
Der Fokus am Montagabend. Am Mikrofon ist der Dominik Diller, der Schweizer Schriftsteller. Peter Stamm ist mein Gast in der nächsten Stunde. Der Peter Stamm, der in seinem neuen Roman 7 Jahre die Geschichte von einem Mann erzählt, der sich nicht zwischen zwei Frauen entscheiden kann. Die eine begabt, hübsch und erfolgreich, die andere hässlich, arm und verstockt. Eine Geschichte, die grosse menschliche Abgründe offenlegt. Ein Buch auch über die Schwierigkeit von schwache Männer mit starken Frauen, über das Scheitern auf allen Ebenen und über den Urkampf zwischen dem, was man macht und dem, was man eigentlich möchte. Peter Stamm, Ihr neues Buch ist seit gut einem Monat oder rund 6 Wochen auf dem März-Echo, das mediale Echo drauf. Das war enorm gewesen. So gross wie schon lange nicht mehr bei einem Buch von einem Schweizer Schriftsteller. Sind Sie selber auch überrascht gewesen?
Ja, ich war schon ein bisschen überrascht gewesen, ja. Es ist alles sehr, sehr schnell gekommen. Es hat sehr, sofort eigentlich in der grossen Zeitung Kritiker gegeben. Das ist sonst damals nicht so schnell gegangen.
Ein Schweizer, der im renommierten deutschen S. Fischer Verlag rauskommt, auch das ist eher ungewöhnlich für einen Schweizer Autor. Haben Sie denn eine Ahnung, wieso jetzt auch so einen renommierten Verlag, immerhin Thomas Mann, sein Verlag, auf einen Schweizer Autor setzt?
Ja gut, Thomas Mann ist da, also sie müssen ein paar neue Autoren haben. Gut, ich habe doch immerhin schon etwa 4-5 Bücher publiziert, als ich zum Fischer Verlag gekommen bin. Und die sind eigentlich alle relativ erfolgreich gewesen. Und das ist für einen Verlag natürlich schon ein Kriterium, ob ein Buch sich auch verkauft.
Es ist auf jeden Fall eine schwer verdauliche Kost. Es herrscht von Anfang bis am Schluss eine recht deprimierende, bedrückende Stimmung. Man spürt auch von Anfang an, dass es mit diesen Figuren nicht gut rauskommt. Warum ist es für Sie leichter, so tragische Geschichten zu schreiben, als glückliche?
Ja gut, glückliche Geschichten sind in dem Sinne nicht interessant, weil sie ja Glück ist eher ein Zustand und Unglück ist eher etwas, wo ist Bewegung, da passiert etwas. Wenn man glücklich ist, dann will man ja, dass alles so bleibt, wie es ist. Und das lässt sich im Leben ist das zwar ganz schön, aber in der Literatur ist es einfach uninteressant.
Was auch immer thematisiert wird oder in den Medien besprochen wird im Moment, ist die Sprache, die Sie dafür verwenden. Also die Sprache, die haben Sie schon länger gefunden, auch in älteren Büchern von Ihnen. Es ist der leicht unterkühlte Ton. Sie brauchen meistens die schlichten Wörter und nicht die am besten tönen. Es sind klare, es sind kurze, es sind einfache Sätze. Warum ist denn die einfache Sprache für Sie die bessere?
Ich würde nicht sagen, es ist prinzipiell die bessere. Es ist einfach, ich brauche sie für das, was ich erreichen will. Ich will erreichen, dass der Leser eigentlich gar nicht mehr das Gefühl hat, er lässt das Buch. Ich will, dass er wie ein Film in seinem Kopf abläuft. Und wenn ich jetzt eine Sprache habe, die dauernd auf sich aufmerksam macht und dauernd mit irgendwelchen speziellen Konstruktionen oder ausgefallenen Wörtern praktisch sagt, los, wie schön ich bin, was für eine schöne Sprache das ist, dann wird der Leser immer wieder aus dem Film rausgerissen und das möchte ich vermeiden.
Ist das so? Also die Frankfurter Schule, Adorno und so, die haben glaube ich gesagt, man soll die Sprache komplex halten, nur so setzen sich die Leser auch damit auseinander.
Ja, mit der Sprache, aber ich will ja nicht, dass sich die Leser mit der Sprache auseinandersetzen. Und das ist etwas, was ich immer wieder höre jetzt von Lesern, dass sie sagen, sie haben nicht aufhören mit dem Buch, sie haben sie in einem Zug durchgelesen. Also es gibt glaube ich so eine Art einen Zug im Buch, wo eben dadurch entsteht, dass man wieder viel eintaucht. Natürlich ist es ein Buch und man kann immer darauf hinweisen mit der Sprache, dass das jetzt irgendwie eben ein Buch ist und nicht die Realität. Aber ich glaube, das wissen alle Leser von dort her. Ist das glaube ich nicht so zwingend.
Dass wir uns, oder dass sich auch alle, die das Buch jetzt nicht gelesen haben, ein Bild ein bisschen davon machen können. Von dieser Sprache hören wir einen kurzen Ausschnitt. Eine ganz kurze Passage aus dem neuen Buch, 7 Jahre gelesen von Ihnen, von Peter Stamm.
Ich weiß nicht, wie ich mein Verhalten entschuldigen kann, weiß nicht mehr, wie ich es damals vor mir selbst rechtfertigte. Ich weiß nur, dass ich immer abhängiger wurde von Ivona, dass, während ich noch glaubte, Macht über sie zu haben, ihre Macht über mich immer größer wurde. Dabei verlangte sie nie etwas von mir und war nicht beleidigt, wenn ich tagelang wegblieb, weil viel zu tun war im Büro oder weil ich keine Lust hatte, sie zu besuchen. Manchmal erzählte ich Ivona von anderen Frauen, um sie zu kränken, aber sie nahm es hin und hörte mit ausdruckslosem Gesicht zu, wenn ich die Schönheit, den Witz und die Intelligenz der anderen lobte. Vielleicht wusste sie nicht, dass sie Macht über mich hatte. Vielleicht hielt sie meine Hörigkeit für Liebe.
Eine kurze Passage aus dem neuen Buch 7 Jahre von Peter Stamm, hier im Fokus auf DRS3. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir das jetzt auch schon nach diesen 40 Sekunden Ausschnitt ein bisschen gespürt. Also Emotionen beispielsweise beschreiben Sie sehr nüchtern in diesem Buch. Elke Heidenreich, die hat sie, glaube ich, sogar mal als eiskalte Präzisionsmaschine beschrieben.
Ich glaube, es ist ein Irrtum von ihr. Es ist Natürlich kann ich das Gefühl schwelgerisch beschreiben, aber ich glaube nicht, dass das im Leser mehr Emotionen auslöst. Ich probiere auch wieder mit einer grossen Genauigkeit und eher, indem ich beschreibe, was jemand macht, was jemand, seine Mimik, seine Gestik, dass wie das Gefühl im Leser entsteht. Also ich glaube, dass es kalt ist. Es ist einfach nicht so, dass ich praktisch die Gefühle pfannenfertig, die Gefühle am Leser vorführen. Er muss selber etwas empfinden.
Also Sie lernen Interpretationsspielraum. Ich habe beim Lesen von diesem Buch manchmal auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, die Figuren, die sind bewusst sehr blass oder farblos gehalten. Wenn sich jemand Gedanken macht, jetzt in diesem Buch, von denen, vor allem von diesen drei Hauptcharakteren, dann sind es meistens so ein bisschen oberflächliche Gedanken oder es werden banale Zitate wiedergeben. Es ist mir besonders aufgefallen, wo Sonja immer wieder braucht. Damit das Mögliche entsteht, muss das Unmögliche versucht werden.
Ja, das ist vom Hesse.
Genau, warum interessieren Sie denn so banale Themen oder auch banale Figuren?
Ja, das ist eben nur die Oberfläche vom Text. Ich glaube, unter dieser Oberfläche sollte dann eben mehr empfunden werden oder mehr gelesen werden vom Leser. Und ich glaube, das funktioniert schon ganz gut, also was ich so von Lesern höre. Ich persönlich mag es einfach nicht, wenn ich eine Literatur vorgesetzt bekomme, wo sich dauernd eben nicht nur eben mit der Schönheit brüstet, sondern auch mit seiner Intelligenz. Und das ist mir zu viel. Ich finde, als Leser, ich bin mündig und ich kann selber halt etwas dazugeben zum Text.
Mhm. Das ist mir auch aufgefallen in der Vorbereitung von diesem Gespräch. Es war spannend, wie viele Leute, vor allem Frauen, mich in den letzten Tagen in der Vorbereitung auf das Buch angesprochen haben und auf sie selber. Eine zum Beispiel, die hat sich grässlich aufgeregt ab den klischeehaften Frauenfiguren, die sie beschreiben. Jemand andere haben gesagt, sie können es fast nicht glauben, dass so ein charmanter Mann wie sie so abgründige und so deprimierende Beziehungsgeschichten schreibt. Ist denn da eigentlich auch das Ziel schon erreicht? Also wenn sich die Leute eben mit ihren Geschichten, Figuren auseinandersetzen, sich sogar darüber aufregen oder unterhalten?
Ja, absolut, ja. Es hat mal einen Buchhändler, der gewusst hat, dass so Statements kommen werden bei einer Lesung, hat das Plakat aufgehängt mit einem Zitat von Kafka, wo sagt, ein gutes Buch muss einem ein bisschen stechen und ein bisschen plagen. Also ich glaube, das Buch sollte einem schon bewegen, sonst frage ich mich, wieso soll ich es lesen, wenn es nur einfach Unterhaltung ist.
Die drei Hauptpersonen sind relativ alltägliche Gestalten. Der Alex ist ein Loser-Typ, der praktisch nie eine Verantwortung übernimmt, wenn er sollte.
Ja, aber er ist doch immer ein erfolgreicher Geschäftsmann. Also er hat doch ein
am Schluss geht aber alles Bach ab mit dem Geschäft. Ja. Seine Frau, Sonja, die ist hübsch, erfolgreich, aber auch relativ langweilig, kühl und trocken. Und dann kommt eben die ungewöhnliche Liebhaberin ins Spiel, eine Polin, die illegal in Deutschland lebt, die weder schön und interessant ist. Was ist denn für Sie der Reiz, so viel Zeit mit so relativ deprimierenden Figuren zu verbringen? Sie verbringen ja Haufen Zeit mit denen.
Ja, das sind so 2 Jahre oder so. Ich weiß nicht, ob die deprimierend sind. Ich glaube, die haben ja schon auch Moment vom Glück. Das ist ja doch immer, das Buch beschreibt 18 Jahre aus dem Leben von diesen drei Personen. Und da gibt es ja doch nicht nur deprimierende Zeiten. Die bauen sich ja etwas auf zusammen. Ich finde es einfach spannende Figuren, weil sie nicht auf den ersten Blick gerade alles enthüllen. Ich glaube, gerade die Ivona ist eine Figur, die ich bis heute nicht ganz verstehe. Und das macht dann eben, dass ich dranbleibe und dass ich weiterschreibe und herausfinde, was hinter der steckt.
Kennen Sie denn die Figuren besser, als wir sie kennen?
Nein.
Oder wissen Sie mehr darüber?
Nein, ich weiß nicht. Schreiben? Nein. Am Anfang weiss ich überhaupt nichts über Figuren. Da weiss ich, wie sie heissen und was für Berufe sind. Und eigentlich probiere ich beim Schreiben etwas über die Figuren herauszufinden. Und alles findet man natürlich nie heraus, weil ein Mensch und hoffentlich eben auch eine literarische Figur ist so vielseitig oder vielfältig, dass man sie nicht ganz verstehen kann.
Es gibt ja auch Schriftsteller, die zuerst eine ganze Persönlichkeit ausschaffen, die genau wissen, beispielsweise, wie sich ihre Figuren kleiden, was sie am liebsten essen. Auch wenn das dann im Buch gar nicht vorkommt, sie arbeiten anders.
Ja, das ist eine amerikanische Schule, die ich relativ lächerlich finde. Das ist, ich weiß nicht, ob das sogar aus dem Filmdrehbuch kommt, dass man meint, man müsse jetzt da alles wissen über seine Figuren. Nein, es ist, glaube ich, einfach falsch. Ich glaube, man kann nicht alles wissen über Figuren. Ein Mensch ist so reich. Auch ein Maler, der schaut sich eine Figur an und malt sie ab. Und auch der weiss nicht, was sie zum Mittag gehabt hat und was sie nächste Woche macht. Also von dort her, ich muss nicht mehr wissen als das, was ich beschreibe.
Vielleicht ist es auch darum relativ schwierig, das Buch oder den Plot jetzt da ganz kurz zusammengefasst wiederzugeben. Also es würde in Kritiken häufig als Geschichte von einer unmöglichen Dreiecksbeziehung beschrieben. Das steht zwar im Zentrum, eben der Mann mit seiner Frau makellos. Er fühlt sich aber zu einer anderen nicht allzu attraktiv attraktiven Frau hingezogen. Jetzt liest man aber in diesem Buch auch etwas anderes, oder ich habe es gelesen, so ein bisschen der Urkampf zwischen dem gesellschaftlich Anerkannten und dem, wo man vielleicht insgeheim möchte, wo aber außerhalb der gesellschaftlichen Konventionen liegt. Also beispielsweise im Beruf eigentlich wäre ich vielleicht lieber Gärtner, aber ich bleibe Investmentbanker. Ist das möglicherweise sogar wichtiger als die Geschichte selber? Der Urkampf zwischen dem, was man macht und eigentlich möchte.
Sagen wir so, ich glaube, ein Buch, das gelungen ist, ist wie eine kleine Welt. Und in dieser kleinen Welt kann man ganz verschiedene Sachen machen und auch ganz verschiedene Sachen lesen. Und das ist sicher ein Thema, aber ich glaube, für jeden ist ein anderes Thema wichtig. Wenn jetzt jemand in einer Dreiecksbeziehung lebt, dann ist natürlich die Dreiecksbeziehung für ihn am wichtigsten. Und wenn jemand daran denkt, auszusteigen aus seinem Investmentbanking-Job, dann ist vielleicht das andere Thema wichtig. Also von dort her ist auch dort wieder, würde ich sagen, der Leser das Recht, eben sich das rauszunehmen, was für ihn interessant ist.
Und wenn man ein Mann ist, dann nervt einem vielleicht die Verhaltensweise von Alex in diesem Buch. So ist es mir ein bisschen gegangen.
Ja, ich habe von Männern gehört, die gesagt haben, sie haben in diesem Buch Sachen über die Männer erfahren, die sie lieber nicht erfahren hätten oder was sie lieber nicht wissen würden. Ja.
Ich habe zum Teil auch fast einen regelrechten Hass auf die Figur entwickelt. Mhm. Man möchte am liebsten einfach ohrfeigen oder rütteln, dass er endlich verwacht. Ich habe grundsätzlich das Gefühl, dass Frauen in ihren Büchern sorgfältiger charakterisiert sind als die Männer. Jetzt nicht nur in dem, auch in ihrem Debüt Agnes. Die Männer, die bleiben einem fremder, sage ich jetzt mal. Mhm. Wieso zeichnet sie häufig so ein Männerbild?
Gut, sag mal, was ist... Als Mann ist man, sagen wir jetzt als heterosexueller Mann, ist man vielleicht einfach eine Frau interessiert und ich bin immer, wie soll ich sagen, das Fremden ist für mich immer interessanter als Bekannten und Männer sind für mich einfach nicht so interessant und ob sie der Wirklichkeit ob ich gerecht wird, ist eine andere Frage, aber das, um das geht es gar nicht. Mir macht es einfach mehr, mich interessiert es mehr, den Frauen auf die Spur kommen. Und sogar wenn ich dann, ich habe ja nicht die Wahl, ich kann nicht sagen, ich mache jetzt den Mann irgendwie sympathisch oder ich widme mich dem mehr. Das Buch schreibt sich im gewissen Sinn schon selber. Also ich gehe einfach den Weg, wo sich halt auftut. Und da kann ich gar nicht wirklich auswählen, was jetzt...
Die Welt könnte sie mal als Frauenversteher bezeichnen.
Ja, ja, mein Gott.
Also schreiben sie... Nein, das ist natürlich jetzt eine ketzerische Frage. Sorgfältiger über Frauen, weil sie wissen, dass sowieso die Frauen eigentlich ihr Publikum sind. Also man weiss ja, dass Frauen mehr Bücher lesen als Männer.
Ja, aber nein, eigentlich
nicht. Für wer schreiben sie denn überhaupt? Also für sich selber oder für das Publikum?
Ja, also, das ist eine schwierige Frage. Also sicher, wenn man sagt, für sich selber, heisst es natürlich nicht, ich würde schreiben, wenn es niemand würde lesen. Also ich schreibe, im Grunde da bin ich mein erstes Publikum. Ich denke nicht an einen anderen Leser, das darf ich gar nicht. Sonst wird es so eine Gebrauchsliteratur, so mit einer Zielgruppe, das darf es nicht sein. Es muss für sich funktionieren, das Buch. Und ich glaube, wenn es funktioniert, dann findet es auch seine Leser. Und die sind aber aus allen Geschlechtern, aus beiden Geschlechtern, aus allen Altersklassen. Ich habe gerade einen Brief bekommen von einer über 80-jährigen Frau aus dem Altersheim, die sagt, sie freut sich immer wie ein Teenager, wenn meine Bücher rauskommen. Also ich glaube, ich hätte da niemanden bestimmter im Blick.
Ein Schriftsteller schreibt ja manchmal auch aus ganz rationalen Gründen, nämlich zum Geld verdienen, also zum Leben. Ist das für Sie auch ein Grund, den man angeben kann?
Ja und nein. Ich sage mal, hätte ich einen anständigen Beruf gelernt, wäre ich auf dem Beruf geblieben, hätte ich bis heute viel mehr Geld natürlich verdient. Als
Sie sind ursprünglich mal Buchhalter gewesen?
Ja. Und hätte ich die Buchhalterkarriere weiterverfolgt, würde ich heute sicher mehr verdienen, als ich als Schriftsteller verdiene. Also von dort her natürlich verdiene ich Geld, will auch Geld verdienen damit, aber ich mache es nicht wegen dem.
Sie haben es gerade kurz angesprochen, also immer wieder Reaktionen von Leserinnen, von 80-jährigen Frauen, die ihnen Briefe schreiben, aber auch auf Lesetourneen, die sie im Moment oder jetzt dann gerade wieder gehen, lernen sie natürlich ihr Publikum schon auch ein bisschen weit kennen. Was für eine Typ Frau ist denn eigentlich so eine typische Literaturgruppe?
Das ist schwer zu sagen, das hat eher mit dem Art von der Lesung zu tun. Es gibt Art, wo eher ältere Leute kommen, Art, wo eher jüngere Leute kommen. Aber das kann man wirklich nicht so sagen. Es gibt häufig auch Paare, die kommen, also Ehepaar, auch die junge, alte, es gibt auch Gymnasiasten, die kommen. Das ist alles möglich. Ich glaube, Leser oder nicht Leser, das ist wie etwas, das durch alle Schichten und durch alle Alter durchgeht.
Also die Menschheit kann man einteilen in Leser und Nichtleser.
Das wäre eine mögliche Einteilung, ja.
Wir haben jetzt am Anfang ziemlich viel über die Melancholie oder über die Tristesse geredet, die in ihren Büchern häufig mitschwingt. Was aber auch immer durchschimmert, ist ihre trockene Humor, auch so ein lakonischer Witz. Machen Sie sich manchmal auch ein bisschen lustig über die Oberflächlichkeiten von gewissen Gesellschaftsschichten?
Ja, klar. Also gerade die Schicht, die Sonja daraus kommt, das ist so eine gut bürgerliche Schicht. Und ich habe relativ wenig mit der zu tun, aber ich habe immer wieder mal so Begegnungen gehabt. Das ist natürlich zum Teil ein bisschen, ja, da muss man eigentlich, oder man kann fast nur drüber lachen. Und wenn man nicht drüber lacht, dann, ja, ich weiß auch nicht, wie man anders darauf reagieren
könnte. Über was können Sie denn herzhaft lachen?
Oh, über alles Mögliche. Ich habe ja lange auch Satire geschrieben im Nebelspalter. Und eigentlich gibt es sehr viel zu lachen im Leben. Man muss es nur.
Aber vor allem über Situationskomik, also über Realsatire und nicht über einen Glon im Zirkus.
Nein, über einen Glon im Zirkus lache ich definitiv nicht. Nein.
Ich glaube, manchmal schmunzeln Sie auch so ein bisschen über Schweizer oder über allgemeinen Literaturzirkus, wo Sie natürlich ein Teil davon sind. Über das oder über den Zirkus reden wir hier im Fokus nach dem ersten Musikwunsch, den Sie mitgebracht haben. Chick Corea und Gary Burton. Jazz mit fast, ja, sag mal, meditativem Touch. Der Ausschnitt, den wir hören, ist das Musik, die Sie zum Schreiben hören?
Ja, das ist Schreibmusik eigentlich.
«The Children's Song» heisst er. Mhm. Hier im Fokus mit dem Peter Stamm. Schreibmusik, hat der Peter Stamm dem gesagt, Chick Corea und Gary Burton. Das ist ein Wunschtitel vom Peter Stamm, Gast hier im Fokus. Wir haben uns während dem Stück noch kurz ein bisschen darüber unterhalten, was es verleiht für sie zum Schreiben und was nicht. Ich habe irgendwo auch gelesen, manchmal stellen sie sich einfach ein Metronom auf zum Schreiben.
Ich habe das mal probiert, das war so eine Idee, weil ich das Gefühl habe, wenn ich Musik höre beim Schreiben, es ist ja nicht so, dass ich auf die Musik aktiv höre, sondern es ist mehr so, es tut wie die Ohren ablenken, es tut wie ein Teil vom Hirn beschäftigen. Und ich denke, das ging vielleicht mit dem Metronom auch, aber das hat dann nicht funktioniert. Also ich bin jetzt wieder bei der Musik gelandet.
Also Chick Corea ist auch ab und zu gelaufen, wo sie ihr jüngstes Buch 7 Jahre geschrieben haben, ein grosses Stück Literatur. Und ich habe jetzt bewusst nicht gesagt, Schweizer Literatur, weil Ihre Bücher ja erstens mal auf der ganzen Welt gelesen werden, die 24 Sprachen übersetzt werden. Es haben mir am Telefon auch gesagt, Sie hätten eigentlich nie ein Problem gehabt, Leser zu finden. Das ist schon noch, das ist eigentlich der Traum von jedem Schriftsteller, auf Anhieb Erfolg zu haben.
Ja, wobei ich muss da vielleicht schon, ich habe nie, seit ich publiziere, nie ein Problem gehabt, Leser zu finden. Mhm. Aber bevor Agnes rausgekommen ist, mein erstes Buch, habe ich etwa 3 oder 4 Romane geschrieben, die nicht rausgekommen sind. Also dort habe ich natürlich Probleme gehabt, Leser zu finden.
Weil Sie bewusst nicht rausgebracht haben?
Nein, weil ich einfach keinen Verlag gefunden habe.
Also okay, Sie haben nämlich auch Bücher geschrieben und vergraben im Garten, glaube ich, weil Sie das Gefühl hatten, dass...
Ja, vergraben habe ich es nicht. Aber sie sind einfach nicht gut gewesen. Aber ich habe es auch einen Verlag geschickt und die Verlage haben zurückgeschrieben, sie sagen nicht gut. Und also ich habe relativ lang gebraucht, bis dann das erste Buch gut genug war, zum publiziert werden.
Sie werden ja nicht als typische Schweizer Schriftsteller vermarktet.
Nein, ich habe natürlich keine... Ich meine, die Frage ist, was ist ein Schweizer Schriftsteller? Ist das einfach ein Schriftsteller aus der Schweiz? Das bin ich natürlich. Aber ich habe keine Schweizer Themen in dem Sinn. Ich schreibe auch selten Geschichten, die in der Schweiz spielen. Bei der Erzählung gibt es das eher einmal, beim Roman gar nicht. Und ich habe eine Sprache, die nicht schweizerisch ist. Also ich achte darauf, gerade eben, weil meine Texte im Ausland spielen, dass es auch nicht Helvetismen drin hat, also Wörter, schweizerdeutsche Wörter, weil die einfach nicht reingehören in einem Buch, das in Norwegen oder in Paris spielt. Das wär sinnlos.
Das Label Schweizer Schriftsteller, werden das auch eher ein Hindernis für Ihre Art von Literatur?
Ich weiss es nicht. In Deutschland hat man als Schweizer immer so einen gewissen Bonus. Also die Schweizer sind ja eigentlich beliebt in Deutschland, aber ich hätte es nie wählen. Ich will eben nicht als Nationalschriftsteller gehandelt werden. Ich finde, Literatur ist primär etwas, wo eben über Grenzen rausgeht. Und ob man jetzt Schweizer ist oder Russ oder Amerikaner, spielt letztlich nicht so eine Rolle.
Sie wollen nicht als Nationalschriftsteller gehandelt werden. Das ist mir noch interessant. Das hat man manchmal das Gefühl, die Schweiz sehne sich so ein bisschen nach einem neuen Literaturstar oder Aushängeschild, wie damals vielleicht Frisch Dürrenmatt nach dem Tod von Hugo Lötscher sowieso. Sie können sich das überhaupt nicht vorstellen, so etwas zu werden.
Nein, aber ich glaube, das ist ein bisschen eine Zeitfrage, dass man heute das auch in Deutschland nicht mehr hat. Wir haben gerade letztens darüber geredet, es wird vermutlich auch niemand geben, der die Rolle von Grasser oder von Walser einnehmen kann. Es ist wie, Autoren funktionieren heute anders und die Gesellschaft funktioniert anders.
Also Sie meinen damit, Günter Grass, der sich jetzt auch wieder irgendwie die aktuelle deutsche Politdebatte einschaltet, das wäre bei einem zeitgenössischen Schriftsteller gar nicht möglich?
Weniger auf alle Fälle. Und ich glaube, es gibt Dutzende von deutschen Schriftstellern, die wesentlich bessere Bücher schreiben, als der Grass je geschrieben hat. Aber sie wollen die Rolle nicht mehr spielen. Weil man einfach, ich glaube, die meisten von uns einfach sagen, wir sind natürlich Staatsbürger, wir gehen wählen, wir gehen abstimmen. Aber wir sind nicht kompetenter, wenn es um die Bundesratswahl oder um den Libyen-Schweiz-Konflikt geht, als irgendjemand, der Zeitungen liest.
Das ist ja jetzt im Zusammenhang mit der Finanzkrise auch immer mal wieder passiert. Also, dass solche Figuren in der Schweiz oder auch sonst im Ausland fehlen, die sich einmischen in eine gesellschaftliche, politische Diskussion. Heisst denn das, Sie wollen sich nicht so äußern, weil sich sowieso jeder Trottel via Facebook irgendwie der ganzen Welt mitteilt im Moment?
Ja, und weil ich häufig einfach nicht kompetent bin. Ich lese auch nur Zeitungen, ich weiß auch nicht mehr über. Ich probiere einigermaßen zu verstehen, wie der Finanzplatz funktioniert. Aber jeder, der auf einer Bank arbeitet, versteht vermutlich mehr davon. Und ich fände es wirklich anmassend, wenn ich jetzt wieder komme und praktisch der Banker würde sagen, wie sie es besser machen sollen.
Ist aber auch ein bisschen eine einfache Haltung. Vielleicht gibt es Leute, die lieber einen Peter Stamm würden gehören zu der Bundesratswahl, die übermorgen ist, als jetzt irgendwie ein Miss Schweiz oder sonst irgendein.
Ja gut, Miss Schweiz ist vielleicht noch ein bisschen weniger kompetent als ich, wobei man auch dort nicht weiss. Ich meine, da gibt es ja studierte junge Frauen. Nein, ich glaube eben, dass, wie soll ich sagen, die Politik, die mich interessiert, sagen wir als Schriftsteller, nicht als Staatsbürger interessiert mich Politik generell schon, als Schriftsteller ist das innere Politik von zwischenmenschlichen Beziehungen, also was zwischen Menschen passiert. Oder zum Beispiel das Thema, das immer in allen meinen Büchern vorkommt, ist das Verhältnis von Fiktion und Realität. Und das ist ein Riesenthema heute mit dem ganzen Internet und mit der ganzen Fiktionalisierung vom Alltag, auch dass man nicht mehr weiss, was ist echt, was ist Fiktion. Und das kommt in meinen Büchern schon vor. Und von daher sind die auch sehr politisch, aber es kommt sicher keine Bundesratswahl vor in meinen Büchern.
Obwohl sie eben, wie Sie sagen, durchaus ein politischer Mensch sind und auch schon für die Grünen kandidiert haben, für den Nationalrat, allerdings natürlich nicht ganz ernst, wie man weiss, sondern einfach um Listenstimmen zu holen für die Grünen.
Nein, ich bin auch Mitglied seit und zwar über 20 Jahren, weil ich natürlich die Anliegen der Grünen sehr wichtig finde, aber das ist dann nochmal ein bisschen realitätsnäher als jetzt eine Bundesratswahl, wo wirklich nur ein politisches Spiel ist.
Man kann vielleicht auch sagen, sie haben es nicht nötig, sich über Tagespolitik ins Gespräch zu bringen, weil sie ihre Bücher auch sonst können verkaufen
können. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen böse. Das heisst dann, dass die es machen, halt ihre Bücher nicht können verkaufen. Nein, ich glaube schon, dass es da Leute gibt, die ehrlich sich empören über Zustände. Aber was ich an Analysen von Schriftstellern gelesen habe zu verschiedenen politischen Themen, das ist selten wirklich sehr fundiert oder sehr interessant.
Nämlich?
Ja, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber ich kann mich jetzt an wenig Texte erinnern, die ich muss sagen, das hat mich wirklich beeindruckt. Hat einen. Ich weiss, der Thomas Hürlimann hat mal sehr einen schönen Text geschrieben, wo der erste Irakkrieg war. Also es gibt es schon, das kommt schon vor, aber dort ist es auch nicht wirklich um den Krieg gegangen, sondern eher um seine Haltung zum Krieg. Und das ist natürlich wieder etwas, wo ein Schriftsteller vielleicht kompetenter ist.
Ich sehe, vielleicht wäre es an einem Peter Stamm einfach unangenehm, wenn er mir jeden Tag irgendeinen Journalist anrufen und dann zu der nächsten Bundesratswahl befragen würde. Das ist ja auch so ein bisschen die Ambivalenz zwischen dem Schriftsteller, der eigentlich ein ruhiges Leben abseits von der Öffentlichkeit möchte oder sollte führen, der als Chronist und Beobachter arbeitet, und dann aber gleich medial irgendwie in einem gewissen Sinn sollte stattfinden. Das tun sie ja auch. Jetzt, mit ihren Rezensionen. Es gibt dann Bilder, wo sie so nachdenklich inszeniert mit einer Zigarette in der Hand irgendwie im Wald stehen.
Also die Zigarette ist nicht inszeniert, die ist ja, klar. Man muss das wieder trennen. Das sind zwei Teile von diesem Job. Das eine ist natürlich schreiben, das ist das Wichtigere und Schönere. Aber natürlich muss ich die Bücher verkaufen. Und da ist dann immer die Frage, wie viel macht man und wie viel macht man oder was macht man nicht. Ich habe letztens einer Journalistin geschrieben, ich mache einfach alles, wo das Bild grösser ist als der Text, mache ich nicht. Und ich mache auch nichts, was irgendwie mein Privatleben betrifft. Also keine Home-Stories, keine irgendwelche Geschichten, wo es nicht mehr um mich als um meine Bücher geht. Und das andere, ja klar, so wie das Gespräch, das wir jetzt machen, solange es darum geht, um meine Bücher, finde ich, gehört das halt zum Beruf.
Wieso haben denn Schriftsteller oder der Literaturbetrieb allgemein so eine Art Angst vor dieser Preisenglamour? Also vor Veranstaltungen und Preisen und dem Fernsehen und
Galas? Es ist keine Angst. Ich glaube einfach, das ist nicht das echte Leben. Ich fühle mich einfach... Erstens wäre mir die Zeit schade und zweitens will ich nicht... Ich will nicht in dieser Form stattfinden, in der Öffentlichkeit. Ich will nicht auf der Straße erkannt werden, wenn ich mit meinen Buben spazieren gehe. Also ich glaube, ich würde etwas verlieren, wenn ich so in der Öffentlichkeit stattfinden
würde. Also das heisst, es ist für Sie auch ein mühsamer Job, wenn Sie dann für einen Fotograf, also für eine Zeitung oder so, mit einem Fotograf posieren müssen?
Nein, wenn das nicht allzu lange geht, kann man das schon machen. Es ist mehr einfach, dass ich nicht will. Also ich glaube, es würde mich wie von meinem eigenen Leben entfremden, wenn ich praktisch als öffentliche Figur fast präsenter wäre als für mich selber.
Sie sind sehr präsent gewesen, aber eben mit Ihrem Buch natürlich, praktisch in jeder Zeitung vom deutschsprachigen Raum, also auch in Deutschland. Wie gehen Sie mit Kritiken um? Nehmen Sie sie ernst? Oder?
Ich lese es. Ich freue mich, wenn es gut sind, ich ärgere mich, wenn es schlecht sind, aber es darf nicht wirklich meine Einstellung zu meinem Buch verändern, weil ich habe 2 Jahre an diesem Buch gearbeitet. Und wenn ich jetzt da die ein paar hundert Wörter lese, wo einer das gut oder schlecht findet, dann nimmt es mich schon Wunder. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich, wenn einer schlecht das kritisiert, nach das Gefühl habe, ich habe jetzt irgendwie schlecht geschafft.
Nehmen Sie das jetzt auch so gelassen, weil Ihre Bücher eigentlich durch die Bank gut oder positiv besprochen
werden?
Nein,
es gibt immer, es hat bei jedem Buch schlechte Kritiker gegeben, dem auch. Ja, das ist klar. Natürlich, wenn jetzt 80% der Kritiker schlecht wären, würde es einem natürlich mehr treffen.
Sie sind der Bestseller-Autor. Macht denn wirtschaftliche Unabhängigkeit auch kreativ? Also ist es einfacher, wenn Sie sich nicht nur mit irgendwie finanziellen Problemen umschlagen?
Ich habe das Gefühl, ja. Ich weiss, es gibt natürlich Autoren, die sagen, dass ihnen gerade im Beruf neben dem Schreiben noch wie neue Impulse gibt, dass sie wie in der realen Welt noch leben und nicht nur in der literarischen Welt. Kann ich mir schon auch vorstellen, dass das etwas bringt. Aber für mich ist es besser so, ja, dass ich einfach wirklich mich ganz am Schreiben widmen kann.
Aber Sie haben ja eben auch mal angefangen zu schreiben, wo Sie, wo Sie noch einen anderen Beruf gebraucht haben oder wo Sie noch einen Brotjob gebraucht haben. Ist das eine andere Art dann auch von der Kreativität gewesen, die da entstanden ist? Oder?
Nein, das glaube ich nicht. Man hat einfach viel weniger Zeit gehabt, das ist das Problem. Also ich konnte einfach weniger schreiben und bin dadurch auch weniger schnell vorwärts gekommen. Was es schon immer wieder gegeben hat, dass der Journalismus wie Material fürs Schreiben gegeben hat, dass sie, wenn ich eine Geschichte gemacht habe in der Zeitung, dass sie manchmal aus dieser Geschichte dann wie auch noch etwas Literarisches gemacht haben.
Es gibt, glaube ich, auch den Satz, ein Künstler muss Hunger haben, dass er gute Kunst macht.
Blödsinn. Ja, das ist Blödsinn.
Okay. Wie sieht denn der Alltag aus, wenn der Peter Stamm sein neuestes Buch schreibt? Ist das die asketische Disziplin, die man manchmal liest von anderen Schriftstellern, die sich vom Morgen um 8 Uhr bis am Abend um 5 Uhr im Zimmer einbeschliessen? Oder wie ist das?
Ich muss mich nicht einbeschliessen, weil ich gar nicht flüchten will. Also es ist eine Arbeit, die ich sehr gerne mache. Und von dort her ist eigentlich schreiben können, es ist nicht ein Zwang. Und es ist schon diszipliniert, einfach weil ich mehr oder weniger normale Bürozeiten habe. Ich gehe um 8 Uhr oder um 7:15 Uhr ins Büro und schreibe dann so 3-4.
Ah, Sie haben das Büro, also das muss man auch sagen, Sie schreiben nicht daheim.
Es ist ein Büro im Haus, also es ist in einer ehemaligen Garage.
Aber da springen dann Ihre beiden Buben durch, wenn Sie irgendwie am Brüten sind?
Nein, sie müssen dann praktisch in den Keller runterkommen. Das machen sie wirklich nur in Notfällen und dann ist es auch nicht schlimm. Also ich bin jetzt auch nicht jemand, der, wenn er mal unterbrochen wird, nachher einen Tag lang nicht mehr schreiben kann. Es geht eher darum, dass man in den Zustand kommt, wo man schreiben kann. Das braucht man eine gewisse Zeit. Aber dann sind dann auch Störungen nicht so schlimm. Also ich muss das Telefon nicht ausstöpseln. Und dann arbeite ich schon bis an den Mittag oder so. Meistens Nachmittag ist dann meistens eher, sind dann andere Sachen. Also ich, länger als 3-4 Stunden am Stück kann ich jetzt nicht schreiben. Und das habe ich von anderen Autoren auch gehört. Es ist sehr eine anstrengende Arbeit. Auch wenn es nicht so aussieht.
Sehr eine anstrengende Arbeit. Ihren Debütroman, da haben Sie nämlich, glaube ich, 6 Jahre dran geschrieben. Und erst veröffentlicht, wo Sie nicht mehr rot geworden sind, nachdem Sie es gelesen oder selber gelesen haben. Hat mir jemand erzählt. Sind Sie da Ihr eigener Indikator oder hören Sie dann auf andere Leute, auf Leute aus Ihrem Umfeld?
Also ich muss sagen, er ist sehr lange gelegen. Ich habe eine erste Version geschrieben und dann ist er halt jahrelang wirklich in der Schublade geblieben. Von dort kann man nicht sagen, ich habe 6 Jahre voll dran geschafft. Aber es ist 6 Jahre gegangen, vom sagen wir, ersten Wort bis zur Publikation oder sogar 7. Nein, 6. Ich habe schon Leute, die für mich lesen, ja. Also, das ist häufig meine Freundin, ist eine der ersten Leserinnen. Meine Agentin ist auch jemand, der früher liest und mir dann allgemeine Hinweise gibt. Aber das ist dann eigentlich, wenn für mich das Buch schon fast fertig ist. Es ist jetzt nicht so, dass ich praktisch nach dem ersten Kapitel zu jemandem herrenne und sage, ist das gut.
Also das wäre dann auch eher ein Lektorenjob sogar? Also wo dann
ja, aber ein bisschen allgemeiner als jetzt ein Lektor, der dann schon wieder sehr konkret aufs Wort geht. Aber ich muss zuerst mal wie das Buch durchgeschrieben haben. Und natürlich wird man mit der Zeit auch kompetenter, was seine eigenen Sachen angeht. Das ist ja auch ein Teil von dem Beruf, dass man lernt, halt auch Text können zu beurteilen.
Aber Sie haben Leute, die auf Sie würden hören, wenn Sie Ihnen einen Tipp geben oder einen Verbesserungsvorschlag?
Ja, klar. Also hören würde ich sowieso immer. Und dann gibt es aber natürlich auch Vorschläge, die man muss sagen. Oder sagen wir so, Kritik ist häufig wichtiger als der Verbesserungsvorschlag. Weil ich kann meistens einen Vorschlag dann nicht annehmen, weil der halt dann nicht von mir ist. Aber wenn jemand sagt, ich verstehe die Figur nicht oder so, dann weiss ich schon, dass ich etwas machen muss. Und das ist dann aber wieder meine Sache.
Auf welche Schriftsteller haben Sie denn vor allem gehört? Also, was sind Ihre literarischen Vorbilder?
Ja, ich sage nicht gerne Vorbilder, weil es geht ja beim Schreiben eigentlich darum, seinen eigenen Stil zu entwickeln oder seine eigene Sprache zu finden. Und von dort kann man in dem Sinn, darf man gar keine Vorbilder haben. Aber es gibt sehr viele Autoren, die ich sehr schätze. Und das sind, da ist ein Hemingway zum Beispiel dabei, da ist ein Tschechow, Pavese aus Italien, in der Schweiz und Robert Walser, obwohl mich der Walser vermutlich nicht gross beeinflusst hat, aber es ist ein Autor, den ich sehr schätze. Auch Dürrenmatt war mir auch wichtig. Es sind ganz viele eigentlich.
Andere Leute hören auch auf Sie. Sie haben eine Zeit lang unterrichtet, literarisches Schreiben an der Fachhochschule Winterthur. Kann man Schreiben lehren?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Ja und nein. Ich glaube, man muss es natürlich schon von Art selber lernen, aber man kann, glaube, wenn man jemanden hat, der einem beisteht, kann man wie den Prozess beschleunigen vom Lehren, indem man Leute hat, die einem sagen, das ist aus dem und dem Grund nicht gut. Aber man muss dann schon seinen Weg machen. Und ich habe auch immer, wenn ich unterrichte, dann habe ich auch an anderen Art schon unterrichtet, gemerkt, dass dann junge Autoren sehr kritikresistent sind. Also man kann 100-mal sagen, das ist so nicht gut und sie machen es dann gleich. Und das müssen sie vermutlich auch. Sie können nicht, eben, sie müssen ja ihren Weg finden. Sie können nicht einfach so schreiben wie ich und dann ist es gut. Das wäre auch nicht gut. Sie müssen wirklich ihren Stil entwickeln. Aber ich glaube, es hilft, wenn man einfach Text schreibt, immer wieder bespricht, immer wieder neu schreibt. Das ist, glaube ich, schon der Weg zum Schreiben lernen.
Kann man lesen lernen? Es gibt einen Haufen, wir haben es im ersten Teil schon ein bisschen davor gehabt, es gibt einen Haufen männliche, sage ich jetzt mal, Nichtleser, also Männer, die nur Zeitungen lesen oder Fachliteratur. Die sagen dann häufig, sie haben nie den Einstieg in die Literatur. Kann man Bücher lesen lernen?
Ich muss ehrlich sagen, ich bezweifle es ein bisschen. Ich glaube, es gibt sicher die Leute, die den Einstieg nicht gefunden haben und dann irgendwann empfinden. Und die haben es dann vielleicht gelernt. Aber ich glaube, es gibt auch einfach Leute, die Lesen nichts bedeutet. Und denen kann man, glaube ich, noch so viele Bücher aufs Nachttisch legen, die werden das nicht lernen. Das ist für sie einfach nicht interessant, so wie für mich Fußball nicht interessant ist. Man könnte mich jetzt auch nicht immer zum Fußball. Mal vielleicht könnte man es beibringen, wenn man mich mitschleppt und würde zeigen, schau mal, was das für ein tolles Spiel ist. Vielleicht würde ich irgendwann einen Reiz daran finden. Beim Jazz habe ich ihn gefunden, da hat mir jemand wirklich aktiv Jazz beigebracht.
Jazz hören wir gerade nachher noch. Ihre Freundeskreis, sind das alles Leser? Also muss man Ihre Bücher gelesen haben? Oder haben Sie auch Freunde, die Ihre Bücher nicht lesen?
Nein, mein ältester Freund hat, wir haben gerade letztens darüber geredet, das war mein Bruder, mein einer Bruder, der hat glaub, 2 Bücher gelesen von doch etwa 7 in der Zwischenzeit.
Von Ihnen?
Ja.
Oder 2 Bücher in seinem
Leben? Nein, er liest sehr viel, aber eher jetzt eben nicht Literatur. Nein, ich habe diverse Freunde, die nicht viel lesen. Aber doch auch viele, die lesen. Und es gibt vielleicht schon, wenn man jetzt jemanden kennt, der schreibt, hat man dann vielleicht nochmal ein anderes Interesse, um dem seine Bücher zu lesen.
ist in ihrem Elternhaus im Thurgau, wo sie aufgewachsen sind, wo man ja immer noch gehört, viel gelesen worden, hat es viele Bücher im Gestell.
Ja, das ist ein Haus voll von Büchern gewesen.
Also das klassische Bildungsbürgerumfeld.
Ja, Bildungsbürgertum, ich weiss es nicht so recht. Nein, würde ich nicht so sagen.
Also ihr Vater ist glaube ich, Buchhalter gewesen.
Ja, ist auch Buchhalter gewesen. Ja. Wirklich aus Begeisterung gelesen worden. Er hat auch in verschiedensten Fremdsprachen Bücher gelesen. Wirklich aus Begeisterung und aus Freude an der Literatur. Weil er ist nicht, wie soll ich sagen, er ist dann nicht mit dem auftreten oder so. Er hat wirklich einfach, auch mir ganz früh schon, halt Gedicht gezeigt und mit mir zusammen Zeug gelesen. Wirklich aus einer echten Begeisterung für Literatur. Meine Mutter auch.
Also sind es ihre Eltern gewesen, die sie quasi auf den Weg gebracht haben. Sie selber haben zwei Söhne, 4 und 7. Der Älter, der kann schon lesen, nehme ich jetzt mal an. Hm. Liest er auch schon? Oder lässt er sich noch vor allem vorlesen vom Vater?
Ja, er hat es schon immer noch lieber, wenn man vorgelesen wird, aber er liest schon selber. Ja. Und er ist sehr, sehr, sehr geschichtensüchtig. Also er ist jemand, der Autoren CDs und Kassetten hört. Also vielleicht ist es schon, ich habe immer schon das Gefühl, es ist auch ein bisschen eine Veranlagung, ja.
Ja, und ein Sohn von Peter Stamm, der nicht liest, das ging auch nicht, oder?
Mal, wenn er jetzt für Lebert schütte, dann wäre ich der Letzte, der sagen, er muss nicht lesen. Also ich finde, eben, er muss seinen Weg finden, so wie ich meinen gefunden habe.
Bevor wir den zweiten Musikwunsch, Jazz, von Ihnen hören, habe ich noch 3 kurze Fragen rund um Literatur und Sprache und bitte um ganz kurze Antworten. Das wichtigste Buch von Ihrem Leben?
Oh Gott. Mein erstes vielleicht.
Ihres eigenes?
Ja, weil es natürlich mein Leben verändert hat. Ja.
Okay, Agnes. Die unnötigste grammatikalische Regel von der deutschen Sprache?
Oh, das ist scharfes S. Das haben wir gar nicht in der Schweiz. Das ist das komische Ding, mit, wo es geht, wenn es 3 mit einem Strich da.
Wer sollte endlich den Literatur-Nobelpreis gewinnen?
Ja, vielleicht der Don DeLillo.
Der Peter Stamm im Fokus auf der S3. Das hören wir Musik, die er uns mitgebracht hat. Sarah Vaughan ist das mit «Seasons».
Thank you. winter snowflakes, footprints I see, sleigh bells sliding, longing being, mother, father, working, sleeping, sister, brother,
Sarah Vaughan, Seasons, auf Wunsch von meinem Gast hier im Fokus, von Peter Stamm. Sein jüngstes Buch, 7 Jahre, untersucht die Anatomie vom Paarleben. So hat es die NZZ kürzlich geschrieben auf dem Klappentext. Dort heisst es, es handle von der Zumutung des Glücks, geliebt zu werden. Also kurz geschrieben über das, was zwischen Menschen passiert. Das sind häufig aber auch grosse Abgründe, die sich auftun bei diesen Leuten. Obwohl es um ganz einfache Menschen geht, wo jeder von uns eigentlich könnte kennen. Sie haben kürzlich im Interview gesagt, sie verklüpfen manchmal selber über das, was sie schreiben. Wieso?
Ja, wie soll ich sagen, eine Figur, die funktioniert, ist eine, die so ein bisschen zum Leben erwacht beim Schreiben, also wie so eine Art einen eigenen Willen überkommt. Natürlich kommt der aus meinem Kopf, aber und da kann es schon sein, dass eine Figur etwas macht, wo ich denke, oh Gott sei Dank, das hättest du nicht machen sollen.
Also, wenn er böse Sachen anstellt?
Ja, zum Beispiel, ja. Oder überraschende, ja. Mhm. Ja.
Viele Leute denken sich dann auch, einer, der so Bücher schreibt, kann doch eigentlich gar nicht so ein bürgerlicher Typ sein und so ein Leben führen wie der Peter Stamm, wie man es weiss von ihm, mit Frau und Kind und einem Haus in Winterthur. Da müssen doch riesige Abgründe rum sein. Ist das falsch oder tun wir ihnen da auch Unrecht?
Ja, es ist wie man würde sagen, ein Maler, wo nackte Leute malt, muss auch nackt sein. Natürlich ist er auch nackt unter seinen Kleidern. Es ist wie nicht relevant. Ich finde, das ist nicht, um das geht es mir nicht, weil ich ja nicht, ich schreibe ja keine Geständnisbücher. Mein eigenes Leben interessiert mich in der Literatur überhaupt nicht.
Es ist ja die ewige Diskussion über biografisch oder nicht, aber trotzdem, es sind ja gleich Sachen, die sie wie auf eine Art beobachtet oder erlebt haben oder sie sich ausmalen.
Das Material kommt von überall, das kommt aus der Literatur, aus dem Leben, aus dem eigenen Leben, aus fremden Leben, aus der Zeitung auch. Das kann alles Mögliche sein, aber im Grunde genommen, ob es aus meinem Leben ist oder aus einem anderen Leben, ist für mich völlig irrelevant, wenn ich arbeite. Im Prinzip geht es einfach darum, das Material zu haben und mit dem etwas zu machen.
Und auch Sachen weiterdenken, was könnten sie?
Zum Beispiel, ja, das gibt es auch. Ja.
Sie haben mir im Telefon, glaube ich, gesagt, sie überlegen sich manchmal auch, was passiert mit meinem einen Bub, wenn ich ihn nicht aus der Krippe abhole.
Genau, das war mal eine Erzählung, die ich dann geschrieben habe. Aber in deren ist es am Schluss um etwas ganz anderes gegangen. Aber das war wie so ein Ausgangspunkt gewesen. Aber da kann man jetzt auch nicht sagen, das ist biografisch. Es ist einfach, es ist eine Situation, wo sich vielleicht jeder, der Kind in der Krippe hat, mal überlegt, was wäre eigentlich, wenn.
Sie haben in einem anderen Interview mit der Weltwoche gesagt, sie hätten keine gute oder keine besonders gute Menschenkenntnis. Das klingt doch sehr erstaunlich für jemanden, der vor allem über Beziehungen zwischen Menschen schreibt und das so erfolgreich wie sie.
Ja, das ist wahr, das klingt komisch. Ja gut, aber das eine ist natürlich, Menschen können, oder wie soll ich sagen, ich glaube, wenn ich fange sofort, wenn ich etwas sehe oder etwas wahrnehme, denke ich weiter. Also, und das ist vielleicht das, was man als Schriftsteller muss können, dass man praktisch aus einem kleinen Ereignis eine Geschichte macht. Aber das ist, wenn es um Menschenkenntnis geht, eben vielleicht nicht das Richtige. Ich glaube, die Leute, die ich kenne, die gute Menschenkenntnis haben, sind meistens die wenig Fantasie haben. weil die im Prinzip einfach das sehen, was ist. Und bei mir kommt dann immer ganz viel dazu, wo ich aber dann vermutlich mir zusammen fantasiere.
Haben darum gewisse Leute vielleicht auch Angst vor ihnen?
Dass Leute Angst vor mir
haben? Ja, das, sie haben das selber gesagt. Also so eine Art eine Strenge von Peter Stamm. Ah,
ja, das stimmt.
Peter Stamm mit dem strengen Blick.
Ja, das stimmt. Das ist bei Lesungen, wenn man das Gefühl hat, es gibt für so eine gewisse Art einen Respekt oder so, was mir aber sehr angenehm ist.
Wie würde ich denn gute Freunde von Ihnen sie beschreiben, als umgänglicher Mensch? Also, oder können Sie gut auf Leute zugehen?
Mit ihnen reden? Schon. Also ich bin eigentlich in der Schule schon jemand, wo eher so ein bisschen der Klassenclown war. Und also ich war jetzt nie jemand, der wahnsinnig schwer, kompliziert oder unzugänglich war.
Also aufpassen, dass man eben nicht Ihre Figuren, Ihren Bücher verwechselt mit Ihnen selber. Das ist ja auch das grösste Klischee, das einem Schriftsteller immer wieder begegnet. Aber trotzdem, ich muss noch auf dem bleiben. Ihr Lektor sagt das ja selber, oder hat das auch schon gesagt, er müsse aufpassen, dass er sie nicht ständig mit der Erzählfigur verwechselt, weil das eben alles so realistisch ist, was sie schreibt. Und darum sind dann ein Haufen Leute überrascht, eben, dass sie Winterthur ein bürgerliches, in Anführungszeichen, Schlusszeichen, Leben lebt.
Ja, ich meine, Bürgerlichkeit, das ist für mich ist noch etwas, was im Kopf stattfindet, als in den Äußerlichkeiten des Lebens. Also ob jetzt einer, der ein Haus hat, prinzipiell bürgerlicher ist als einer, der in einer Wohnung wohnt, würde ich bezweifeln. Also von dort her glaube ich nicht, dass ich wirklich bürgerlich bin. Aber es gibt natürlich Leute, die denken, Hausbaum und Kind, das ist dann irgendwie schon jetzt mehr oder weniger.
Ja, nur beispielsweise bei meinem Michel Ulbeck, da weiss man, dass der eigene andere Abgründe auch hat.
Das macht die Bücher aber auch nicht besser. Also ich meine, es ist letztlich so eine Selbstinszenierung, die gewisse Autoren haben. Aber es ist eigentlich die Ausnahme. Ich glaube, die meisten Autoren haben das nicht. Die ich kenne, und ich kenne relativ viele, sind die meisten relativ unauffällige Leute, zuerst mal. Es gibt ein paar so Schriftsteller, Darsteller, aber das sind relativ wenig.
Was sagt denn Ihre Partnerin, die selber Modedesignerin ist, zu diesen dunklen Seiten vom Leben, die sie beschreibt?
Ich glaube, sie kann das sehr gut unterscheiden, weil sie auch einfach Bücher liest und man sagt, ob es ihr gefällt oder nicht gefällt. Aber sie macht jetzt, glaube ich, nie den Fehler, dass sie jetzt sagt, im Moment, ist das wirklich so gewesen oder was hast du denn dort dargestellt? Ich glaube, sie weiss, dass das einfach halt eben Fiktion ist.
Sie sind ja nicht immer Schriftsteller gewesen. Wir haben es vorher kurz gehabt. Sie sind mal Buchhalter gewesen. Später dann haben sie verschiedene Studiums angefangen oder Studien. Psychologie, Wirtschaftsinformatik. Wenn es jetzt mit dem Beruf vom Schriftsteller nicht geklappt hat, welcher von ihren angefangenen Beruf hat am besten zu ihnen
passt? Hey. Also ich glaube, Psychologe hat mich, also ich habe es spannend gefunden, das Studium, aber ich glaube, es hat mich zu fest belastet. Das ist eine recht schwierige Arbeit und braucht sehr stabile Leute, glaube ich. Vielleicht wäre ich gleich in der Buchhaltung geblieben. Ja. Ich finde zum Beispiel Betriebsbuchhaltung ein sehr spannendes Thema.
Machen Sie selber Ihre Buchhaltung?
Also ich kenne einen Buchhalter, der mir hilft bei den Steuern, weil das wirklich sehr komplex ist, wenn man so aus dem Ausland noch Einnahmen hat und so. Aber ich mache zuerst mal meine normale Buchhaltung mache ich selber. Ja.
Sie haben auch lange an anderen Orten gelebt, als Sie jetzt leben, in Grossstädten wie New York oder Paris, dann auch in Zürich. Jetzt in Winterthur ist für Sie die Provinz ein besseres Pflaster zum Schreiben.
Das heisst, Winterthur ist Provinz, Winterthur ist eine Grossstadt.
Ja, Winterthur ist natürlich Provinz im Vergleich zu New York
oder
Paris.
Ja, von Jörg ausgesehen vermutlich schon. Ja. Nein, Winterthur ist natürlich eine grosse Stadt und es ist sicher nicht, es ist nicht eine Metropole. Ja, ich finde es zum Schreiben ehrlich gesagt besser und es ist auch gerade jetzt mit Familie finde ich es eine sehr eine tolle Stadt, weil sie sehr grün ist und wir sind von dort, wo wir wohnen, sind wir 3 Minuten in einem riesigen Wald. Das schätze ich sehr. Ich will nicht mehr in einer Grossstadt leben. Ich hätte das sehr gerne gehabt. Paris und New York, aber es langt mir jetzt, dass ich dort einfach alle Jahr wieder herkomme, aber ich muss nicht mehr dort leben.
Und grundsätzlich die Schweiz, ein fruchtbarer Boden für einen Schriftsteller oder einfach ein Land, das einem, eben, wie Sie jetzt gerade gesagt haben, ein unkompliziertes Leben ermöglicht als Vater von 2 kleinen Buben? Oder als
ja, ich finde es sehr angenehm. Und ich bin jetzt nicht jemand, der dauernd von außen, wie soll ich sagen, Bewegung braucht. Also ich finde, die Schweiz ist ein sehr angenehmes Land, ist ein sehr schönes Land. Ich meine, landschaftlich sehr schön, das ist mir wichtig, weil ich viel von außen bin. Von dort her, aber wäre ich Franzose, würde ich in Frankreich leben und würde es schön finden. Das ist nicht so, dass ich jetzt prinzipiell... Ja, ich glaube, man kann in jedem Land... Ich habe sehr viele Länder schöne Orte gefunden.
Und Sie sind ja auch... Sie sitzen ja nicht das ganze Jahr dann in Winterthur. Sie sind sehr viel unterwegs. Jetzt, glaube ich, gerade 3 Monate dann am Stück.
Also, nicht ganz am Stück. Nicht ganz am Wochenende meistens.
Mit ein paar Tagen, wo sie dann wieder zurückgehen zu ihrer Familie. Aber eben auf Lesetournee, wie organisiert sind denn das? Das Familienleben?
Ja, wir haben das schon so ein bisschen abgesprochen, dass ich gewisse Zeiten einfach, meine Freundin halt weiss, das gehört zu meinem Beruf, dass ich die Abwesenheiten habe und wir haben das so ein bisschen.
Also ist das Bedingung gewesen auch, oder bevor sie, also von Ihnen quasi, bevor Sie eine Familie gegründet haben, dass Sie dann auch lang wieder weg können sein?
Nein, ich glaube, das haben wir mehr so, das haben wir einfach irgendwann besprochen. Also ich bin immer viel weg gewesen, auch vorher schon. Und dann haben wir irgendwann gefunden, wir müssen das ein bisschen regeln, dass sie weiss, wie viel ich weg bin und ich das auch ein bisschen weiss, wie viel ich kann weg sein. Und dann haben wir wie so eine Regelung gefunden, wo jetzt ganz gut funktioniert.
Das sind Lesereisen, die Sie unter anderem schon nach China oder Iran oder auf Russland oder auf Mexiko gebracht haben. Schreiben Sie auf diesen Reise oder ist es einfach ein Material sammeln, ein Recherchieren, ein Beobachten?
Es gibt beides. Also jetzt, wenn es exotischere Länder ist, dann schreibe ich meistens nicht. Dann schreibe ich allenfalls so ein anderes Reisetagebuch, aber mehr für mich selber, dass ich mich besser daran erinnere. Wenn es Lesereisen sind in Deutschland, dann kann ich schon schreiben, weil das ist ja in dem Sinn nicht etwas, was einem sehr aufwühlt oder sehr, ja, das ist ja nicht exotisch. Also das sind meistens auch Städte, wo ich schon mehrere Mal gewesen bin und dann kann ich schon schreiben unterwegs, ja.
Ist es wichtig, dass Sie allein reisen?
Ja, es wäre wie nicht so interessant, wenn jemand dabei wäre, weil ich dann eben meistens hocke im Zug oder bin an einer Lesung oder habe einen Pressetermin. Und ich reise gerne allein. Ja. Ich finde, wenn man allein reist, vor allem wenn es ums Recherchieren geht, ist man natürlich allein viel ausgesetzt und man sieht viel mehr, man nimmt sehr viel mehr wahr. Wenn man das Zweite ist, ist man immer so ein bisschen daheim auch. Und bei Recherche finde ich es wichtig, dass man halt wirklich dann ganz an dem Ort ist und nicht durch und nach weiss, man hat ja noch jemanden im Rücken.
Der Peter Stamm im Moment auf grosser Lesereise. Morgensabend lese ich jetzt Zürich im Literaturhaus, einen Tag später dann in Basel im Literaturhaus. Dann geht es auf Deutschland und eigentlich sind sie bis Mitte Dezember permanent, also eben mit ein paar kurzen Unterbrüchen, auf Lesetournee. Das ist eine richtige Ochsentour, würde man im Musikzirkus zu dem sagen. Ist das für Sie anstrengend oder ist es eher ein Ernten von dem, was man gesagt hat, oder Lorbeerernten?
Ja, es ist sicher nicht so anstrengend wie der Musiker. Ich weiss nicht, man erzählt sich ja von der Musiker, dass das eine wildere Szene ist als die Literaturszene. Es ist schon auch anstrengend natürlich, aber es sind ja meistens, wie soll ich sagen, kommt das nach langen Perioden vom Schreiben und vom Zurückzogensein und dann kommt halt irgendwann kommt schon ja die Erntezeit. Und dann ist es schön auch, dass man mit dem Buch rumreist, dass man auch Echo hat drauf. Und ja, dann hat man dann auch genug und dann ist es aber meistens auch vorbei. Manchmal ist es ein bisschen früher noch vorbei, bevor man genug hat, und manchmal ist es ein bisschen später vorbei.
Alle Termine von dieser Lesetour, die findet ihr natürlich im Internet, peterstamm.ch, www.peterstamm.ch. Nochmal der Hinweis auf Ihr Buch 7 Jahre heisst, erschienen im S. Fischer Verlag, 298 Seiten dick. Kostenpunkt.
Ich weiss es gar nicht. 30 Franken oder? Ein bisschen weniger.
Das war der Fokus. Gibt es nicht zum Nachlesen, aber zum Nachhören. Als Podcast auf ds3.ch. Ein letzter Musikwunsch haben wir nur, den Sie mitgebracht haben. Amalia Rodriguez, eine Fado-Sängerin.
Ja, das hat mir mein spanischer Verleger mal vorgespielt. Und das ist, ich finde, sehr schön. Ein sehr schöner Text, das heisst «Diese seltsame Form des Lebens».
Einen schönen Montagabend wünscht Dominik Tiller. Thank you.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.